Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Wir brauchen einen digitalen Aufbruch für Deutschland. Digitalisierung muss raus aus den Zentralabteilungen, rein in die Politikgestaltung. Alle Ministerien müssen sich ihrer Verantwortung für die Digitalisierung stellen. Das ist uns mit der Erarbeitung der neuen Digitalstrategie gelungen.
Folge 276 des Politik-Podcasts. Hallo, Sie haben gerade Volker Wissing gehört. Mein Name ist Johannes Kuhn. Und Volker Wissing, der Digitalverkehrsminister, Verkehrsdigitalminister, hat das Thema umrissen. Wir sprechen über die Digitalstrategie der Bundesregierung, die diese Woche vorgestellt wurde. Mit wir, da meine ich auch den Kollegen Falk Steiner.
Ja, hallo von meiner Seite. Mal wieder an diesem Platze, müsste ich sagen.
Ja, älteren oder schon längeren Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts ist Falk Steiner sicher bekannt. Er hat im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio das Thema Digitalpolitik lange darüber berichtet. Jetzt bin ich sozusagen sein Nachfolger. Falk ist als Hans Dampf in allen Gassen unterwegs, in dieser Woche einige Artikel zum Thema Digitalstrategie geschrieben. Lass uns drüber sprechen, auch erstmal über das Setting. Das Ganze war ja im Rahmen der Kabinettsklausur in Meseberg. Ja, hat natürlich dann, weil Meseberg, Stichwort Entlastungspaket, Stichwort Gasumlage, Stichwort Stimmung in der Koalition grundsätzlich, hatte ja dann doch die Digitalstrategie nur so als kleinen Spiegelstrich.
Ja, es war immerhin ein Aussprachepunkt im Kabinett, muss man der Fairness halber sagen. Das war auch das, was Volker Wissing unbedingt wollte. Deswegen hatte er die Digitalstrategie nach die Sommerpause, also hinter die Sommerpause geschoben, damit man sie in Meseberg dann auch intensiv besprechen kann, im ganzen Kabinett. Das Ziel war eigentlich, dass sich die gesamte Bundesregierung eben auf diese Digitalstrategie verpflichtet fühlt. Und das ist so ein bisschen spiegelbildlich für den gesamten Prozess dieser Digitalstrategie, allerdings auch der Digitalstrategien, die es vorher gab, oder digitaler Agenten oder wie auch immer sie früher hießen. Man hat versucht, etwas zu machen, wo man alle Ministerien und ihre Vorhaben zusammenbekommt, eine gemeinsame Linie, ein gemeinsames Herangehen an diese große Herausforderung im Jahr 2022 zu finden, dass man eben sagt, okay, wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam dieses große Problem angehen, was sich ja offensichtlich nicht in Luft aufgelöst hat. Und da ist halt das passiert, was häufiger passiert ist, nämlich das Thema wurde auf die Agenda gesetzt, das wurde ein Aussprachepunkt und dann kamen viele andere Themen, die auch sehr, sehr dringlich sind und was man auch wirklich nicht, herunterstufen sollte. Sie sind ja wirklich auch dringlich und vielleicht sogar dringlicher. Und dann blieb für die Digitalstrategie doch nicht mehr so richtig viel Zeit.
Ja, die Frage ist, was sagt das Ganze über die Stellung der Digitalisierungspolitik in der Bundesregierung aus? Aber vielleicht sprechen wir erstmal drüber, was drinsteht. Es sind 52 Seiten, ist gewachsen in den letzten Monaten, sind ja sehr früh schon Entwürfe kursiert, die deutlich dünner waren.
Auch das wieder typisch für diese Bundesregierung, alle Entwürfe kursierten eigentlich irgendwann.
Ja, genau. Und das ist natürlich so, wir haben jetzt ein Digitalministerium, das keines ist, das der Verkehrsminister auch als Digitalminister betreut. Ja, und er ist dann rumgegangen und hat Projekte eingesammelt. Papier ist ja geduldig, PDFs sind geduldig. Es gibt Hebelprojekte, also Breitband- und Mobilfunkausbau, offene Daten, Standardisierung, digitale Identität, können wir vielleicht nochmal drauf kommen, und noch 18 Leuchtturmprojekte. Und es findet sich zu allem was, ne? Es findet sich Digitalisierung der Landwirtschaft, nachhaltige Rechenzentren, Stoffkreislaufschließung mithilfe von digital, von Software, digitale Zwillinge von Gebäuden, aber natürlich auch eben diese klassischen Themen, die wir haben. Stichwort Breitbandausbau, Stichwort auch Standardisierung, Stichwort, wie findet man auch im europäischen Kontext so eine Digitalpolitik, die dann ein bisschen geopolitisch durchschlackert. Ja. Ist es nur ein bunter Gemüsegarten? Weil eine Kritik, die immer von der FDP kam, war, große Koalition macht Digitalstrategie, da steht alles drin, aber es fehlt der rote Faden und es ist nicht messbar.
Das ist ganz interessant, weil Messbarkeit, das haben sie versucht einzuführen, jedes dieser Projekte, ich nenne sie jetzt mal so, also jedes Bundesministerium musste ja eigene Projekte einmelden und dann mussten sie dazu sagen, bis wann das denn abgeschlossen sein soll. Zielmarke für das Ganze ist 2025, dann, wenn die nächste Bundestagswahl kommt, allerdings steht da nicht Mitte 2025, sondern es steht einfach nur 2025, das heißt, das Jahresende reicht aus, es liegt also nach der nächsten Bundestagswahl, was ich erstmal ganz charmant finde, da hat man das Problem schon mal weitergeschoben, wenn die Ziele gerissen werden. So, jetzt hat man diese Projekte darin beschrieben. Das war lange Zeit sehr unkonkret, gerade bei Ministerien, bei denen Digitalisierung nun wahrlich nicht im Fokus steht oder zumindest bislang nicht im Fokus stand. Das wollte man ja gerne auch ändern. Da hat man sie dann ein bisschen nacharbeiten lassen, neue Projekte noch angeleiert letzten Endes oder zumindest die Projekte etwas konkretisiert, um das vielleicht dann auch möglicherweise messbar zu machen. Und die Herangehensweise ist gar nicht so uncharmant, dass man dann wirklich sagt, okay, wir wollen Folgendes erreichen, bis dann und dann. Und dann sollt ihr uns daran messen. Das hat Volker Wissing jetzt auch wieder betont. Die Bürgerinnen und Bürger sollen uns daran messen, was wir davon geschafft haben. Aber das hat natürlich ein paar Nebeneffekte. Einfaches Beispiel aus meiner Perspektive ist, dass man halt bei manchen Zielen einfach sagen kann, die sind sehr, sehr schnell erreichbar. Ich habe in einem Text jetzt die Tage, habe ich das Beispiel der Mobilfunkausbauförderung, so ein schreckliches Wortungetüm, wie wir es in der Digitalisierungspolitik dauernd haben, verwendet. Denn diese Mobilfunkausbauförderung, da steht eigentlich in dieser Digitalstrategie einfach nur drin, dass überhaupt Funklöcher mit staatlicher Hilfe geschlossen wurden. So, da steht keine Mindestanzahl, da steht auch keine Fläche in dem Sinne, sondern da steht einfach nur, dass welche geschlossen wurden. Sobald zwei Türme irgendwo errichtet wurden, ist es dann halt auch schon erledigt, die Aufgabe. Zumindest wenn man das strikt nach Aufgabenstellung anschaut, ist natürlich nicht das Ziel der Bundesregierung, die will mehr erreichen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen skurril, wenn man sich dann solche Ziele dort reinschreibt. Insgesamt, ich weiß nicht, wie es dir damit ergangen ist, aber ich war so ein bisschen, ja, wie will ich sagen, underwhelmed, sagt man es, glaube ich, neudeutsch. Also so ein bisschen, was ist denn das richtige Wort dafür auf Deutsch?
Nicht besonders beeindruckt.
Ja, nicht besonders beeindruckt ist es, glaube ich, in der Formulierung. Das war wirklich so mein Eindruck, weil an vielen Stellen sind diese Projekte entweder alte Ladenhüter oder welche, bei denen es eigentlich so ist, dass man denkt, oh, die hätten einfach schon Jahrhunderte umgesetzt sein müssen oder da kennt man sogar die eigentlichen Lösungen, aber weiß auch, warum die nie so richtig gekommen sind. Ganz viel hat es mit Föderalismus zu tun und der Umsetzung durch Länder und Kommunen. Ganz viel hat es einfach auch mit anderen Sachen zu tun, beispielsweise mit politischen Präferenzen. Also die FDP als Vertreter einer sehr liberalen Marktwirtschaft, in der Historie zumindest, hat ja immer darauf gedrängt, dass es privatwirtschaftliche Lösungen möglichst geben soll. Die haben sich allerdings an vielen Stellen in der Digitalpolitik oder in der Digitalisierung nicht so sonderlich bewährt. Also das sind so Sachen, wo man wirklich sagen muss, das hat ja alles Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen und ob die Digitalstrategie jetzt hier wirklich, ich sag mal, diesen gordischen Knoten durchschlagen kann, dafür sorgen kann, dass das jetzt wirklich alles kommt, so wie Volker Wissing das versucht anzukündigen. Da habe ich dann doch noch ein paar Zweifel. Aber ich weiß nicht, was war denn dein Eindruck? Gab es Sachen, die dich überrascht haben bei dem Ganzen?
Nein, überrascht. Ja, ich meine, die Frage ist ja, wie weit gehst du? Ich glaube, es gibt ein valides Argument zu sagen, okay, wir sind jetzt so stark hinten dran oder sind so beschäftigt mit diesem Aufholprozess, dass wir sagen können, wir können jetzt natürlich irgendwie eine Vision machen für 2030, versucht man ja so ein bisschen mit so Alltagsbeispielen in dieser Digitalstrategie, dass ich dann zum Beispiel versuche, dass ich nach einer Weiterbildung suche und dann komme ich auf der Seite vom Arbeitsministerium auf so ein Portal und dann sehe ich, ah, da gibt's das für mich und ich kriege vielleicht sogar noch eine Förderung und kann dann vielleicht einen anderen Job annehmen. Solche Sachen, die sind ja da drin einerseits. Gleichzeitig fehlt, ja, es fehlt Ehrgeiz, es fehlt ich finde nicht, dass der rote Faden fehlt, weil der rote Faden ist eigentlich dieses, wir haben ein paar Grundsatzprojekte, die sehr, sehr wichtig sind. Ist natürlich dann immer eine Frage quasi, wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird und wie es auch finanziell unterlegt wird. Und das andere ist tatsächlich, wir machen es messbar. Du hast gesagt, es ist nicht überall so, es ist teilweise sehr, also die digitale Gesundheitsversorgung soll irgendwie allen zugutekommen. Klar, kann ich nicht messen. Also selbst die Sachen, wo sie reingeschrieben haben, Stichwort bis 2025, 50% der Haushalte und Unternehmen haben Glasfaser. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Wir sind jetzt gerade bei 25%. Es ging jetzt zuletzt 2 Millionen Glasfaseranschlüsse pro Jahr kommen dazu. Dann bist du, wenn allein schon, wenn du das durchrechnest, bist du dann schon bei 17 Millionen, dann fehlen noch 3 Millionen. Das kriegt man sicherlich hin. Also es ist nicht super, super ehrgeizig. Einerseits, andererseits, wenn man eben solche Visionen aufgemacht hätte, hätten alle gesagt, ja, Moment mal, kümmert euch mal erstmal um das, was machbar ist. Und jetzt kümmert man sich um das, was machbar ist. Vielleicht nicht mit der Präzision und mit dem Engagement, das es bräuchte. Können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt kriegt man natürlich auch wieder eins drauf. Denn ich habe es in meinem Kommentar im Deutschlandfunk kritisiert. Du hast bei deinem Kommentar bei T-Online kritisiert. Und es gab eigentlich nur, selbst aus der Wirtschaft und selbst aus der Koalition gab es ja nicht nur Zustimmung.
Nee, das ist total interessant, weil wenn man sich das anschaut, du hast gerade gesagt, es gibt die Hebelprojekte. Diese Standardsachen sozusagen, die ganz, ganz dringend sind und auf alle anderen einzahlen sollen. Ne? Deswegen heißen sie auch Hebelprojekte. Das sind solche Dinge wie eben Standardisierung, das sind solche Dinge wie Daten, Datenräume, sowas, die bessere Zurverfügungstellung von Daten, gerade auch im privatwirtschaftlichen Sektor. Da gibt es lange, lange Debatten drum. Und dann gibt's die ganzen Leuchtturmprojekte, 18 Stück, und dazu noch diverse Nebenprojekte, die sind auch mit aufgelistet. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich dann überlegt, okay, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Dann fällt auf, da gibt's überhaupt keine Querbezüge drin. Da gibt's nichts, was mich irgendwie durchleitet. Also insofern habe ich einen roten Faden tatsächlich vermisst, aber das hat auch was damit zu tun, dass man an vielen Stellen ja auch eine politische Entscheidung für oder gegen etwas benötigen würde. Und das ist nach 8 Monaten Ampel schlicht und einfach jenseits des Koalitionsvertrags in allen Konkretisierungen, die dann möglich, also nötig wären, schlicht und einfach noch nicht vorhanden. Das merkt man auch, du hast es gerade angesprochen. Merkt man auch ein bisschen an den Reaktionen aus dem parlamentarischen Raum, finde ich. Da gibt's dann, ich sag mal, auch durchaus offene Kritik, beispielsweise von grünen Bundestagsabgeordneten. Dann gibt es demonstrative Begeisterung unter dem Schlagwort Wissing wirkt aus Reihen der FDP, insbesondere vorgetragen von einem Bundesfinanzminister und Vize-Vizekanzler, könnte man das, glaube ich, nennen. Dann gibt es die SPD-Abgeordneten, die Detailkritik üben, die auch, ich sag mal, mit langer Koalitionserfahrung gesegnet vielleicht sich noch daran erinnern können, zu was für Keilereien es früher mit der CDU kam, wenn man sich dann zu offensiv geäußert hat. Das ist schon ganz interessant und gerade vor diesem Setting dieser, ich sag mal, Meseberger Kulisse, wo man sich zusammenfindet und demonstrativ doch zusammen jetzt die nächsten großen und wichtigen Aufgaben für dieses Land angehen will, da kann man sich natürlich keinen offenen Streit leisten, denn das wäre das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte.
Lass uns mal, weil du gesagt hast, sozusagen, man entscheidet einige Dinge nicht. Lass uns mal kurz über die Struktur sprechen. Also wir haben eine Bundesregierung, die gesagt hat, Digitalisierungspolitik ist eine Querschnittsaufgabe, das geht alle an. Mhm. Tatsächlich war ja auch der Koalitionsvertrag sehr, sehr voll mit dem Wort digital. Jetzt nicht immer irgendwie im klassischen Kontext, aber es war sehr, sehr viel. Man hat einen Digitalminister, der aber auch Verkehrsminister ist, also das Ministerium, das eher für die Infrastruktur zuständig ist, hat dem Ganzen noch eine Datenabteilung vom Wirtschaftsministerium gegeben. Ja, und ansonsten bleibt ja relativ mehr oder weniger nicht alles beim Alten, aber ich sag mal so, es gibt jetzt auch keine Federführung durch das Kanzleramt bei den meisten Dingen, sondern man sagt, das Digitalministerium guckt da ein bisschen drauf. Wird ja auch interessant, wie man da dann dieser Staatssekretärsausschuss, der drauf gucken soll, wie die Digitalstrategie umgesetzt wird, was die dann überhaupt machen können. Ne? Also was kommen, klopfen die dann bei Olaf Scholz oder Herrn Schmidt an und sagen, der selber weiß, und sagen, Moment mal, das funktioniert so nicht, oder das ist ja wieder dann die Frage der konkreten Umsetzung. Aber um darauf zurückzukommen, man hat sich natürlich für diesen dezentralen Weg entschieden.
Der ist gar nicht so dezentral. Ich meine, das Interessante ist ja, tatsächlich nach dem Koalitionsvertrag hätte man ja denken können, oh, jetzt ist alles klar. Wer macht hier eigentlich was? Man hat einen Koalitionsvertrag gemacht. Stattdessen ging ja über die vergangenen Monate, ich glaube, die allerletzte Verwaltungsvereinbarung war bis vor ganz wenigen Tagen noch nicht unterzeichnet, ging erstmal das Gestreite los. Was bedeutet denn jetzt dieser Koalitionsvertrag? Was muss aus welchem Haus wohin umziehen? Also beispielsweise dadurch, dass der Verbraucherteil aus dem Justizministerium ans Umweltministerium umgelagert wurde. Jetzt liegt das Verbraucherrecht in weiten Teilen natürlich weiter beim Justizministerium, die Verbraucherpolitik aber im Umweltministerium. Dann habe ich solche Sachen wie, wer ist federführend für diese Dateninfrastrukturgeschichten? Ist es das Bundeswirtschaftsministerium? Ist es das Bundesdigital- und Verkehrsministerium? Eigentlich eine Infrastrukturaufgabe. Da habe ich total verteilte Geschichten. Dann habe ich in der vergangenen Bundesregierung natürlich dieses Spezialkonstrukt gehabt, dass eigentlich die Steuerung im Kanzleramt liegen sollte. Alle Leute haben immer gesagt, ach, das muss dann die Doro Bär machen, die aber von der Funktion her eine parlamentarische Staatssekretärin eigentlich war, auch wenn sie offiziell Staatsministerin hieß, weil das nun mal im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt so ist. Faktisch zuständig war eigentlich Helge Braun, der das Thema auch immer gerne machen wollte, als Chef des Bundeskanzleramts, Chef BK und Kanzleramtsminister. So, in dessen Nachfolge ist jetzt Wolfgang Schmidt da. Olaf Scholz selber ist eher so, ich sag mal, Typ Röhrenfernseher und nicht unbedingt der Typ, der jetzt gerade akut in der Digitalpolitik sich groß engagiert. Der findet das Thema, glaube ich, ganz interessant, aber es ist nicht seins.
Das zeigt aber nicht so wirklich, dass es interessant
wird. Oh, ich glaube, interessant findet er das schon auch, zumindest unter steuerlichen Aspekten. Also Mindeststeuer bei Digitalkonzernen und sowas hat ihn immer sehr interessiert in der Vergangenheit. Wenn man sich das anschaut, da hat sich einfach sehr viel verschoben. Man hat aus dem Kanzleramt fast alle Ressourcen rausgegeben in die anderen Ministerien, teilweise zurück ans Innenministerium, gerade wenn es um Online-Zugangsgesetz und ähnliche Sachen geht, also Verwaltungsdigitalisierung. da ist eine ganz riesige Umbau, ja, ein riesiger Umbau gewesen in den vergangenen Monaten. Und vieles davon ist auch noch gar nicht wirklich abgeschlossen. Wenn man mit den Leuten spricht, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, oh, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben, dass die auch mal wirklich, ich sag mal, ausgestattet sind. Also in den verschiedensten Ministerien sind da noch diverse offene Stellen. Also wer dringend Digitalpolitik machen möchte, in manchen Ministerien ist da noch Platz. Da gibt's einfach sehr, sehr viel Zuständigkeitswirrwarr. Das ist jetzt halbwegs durch. Es kam ja parallel zur eben Digitalstrategie auch noch ein Papier, was sozusagen diese Zuständigkeiten festlegt. Da standen auch noch mal einige Dinge drin, die auch durchaus relevant sind für Politik-Nerds. Ich glaube, für die allgemeine Bevölkerung etwas weniger. Aber das Hauptproblem ist nach wie vor, dass man eigentlich kein richtiges politisches Steuerungsgremium hat. Die ganze Digitalstrategie hat keinen politischen Teil. Sondern was sie hat, ist als politische Ansage, wir setzen jetzt um. Aber was eigentlich fehlt, sind diese ganzen großen Kernfragen, die da drin stecken in der Digitalpolitik. Wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit, wo mache ich welche Kompromisse mit wem? Das ist alles nicht ausverhandelt. Das bedeutet aber auch alles jeweils was für die jeweiligen Projekte. Ich kann Dinge nicht umsetzen, wenn ich mir vorher nicht klar werde, was für eine Politik ich verfolgen möchte. Ich mache ein Beispiel dafür. Das Wirtschaftsministerium ist zum Beispiel für Chipfabriken zuständig. Chipfabriken sind eine tolle Sache, sagt man momentan in Europa. Wir wollen die dringend wieder bei uns haben, weil wenn die nur in China stehen, haben wir ein Problem. Oder wenn die Lieferketten zu lang sind, haben wir ein Problem. Dann haben wir keine Chips, dann können wir keine Autos produzieren, können wir keine Autos verkaufen. Schwierig, Lieferkettenproblematik, haben alle mitbekommen, glaube ich, die sich zuletzt irgendwann mal für Autos interessiert haben oder für Computerchips. Zuständig das BMWK, Robert Habeck, ist jetzt auch nicht sein Kernthema. Da geht es aber um viele Milliarden Steuergelder. Es geht um Subventionen. Man muss diesen Firmen, damit die Chipfabriken in Deutschland bauen, wie etwa Intel in Magdeburg, muss man richtig Geld auf den Tisch legen. Geld aus der EU-Kasse, Geld aus der Bundeskasse. Da geht es um Milliardenbeträge und da sollen noch mehr kommen, hat Olaf Scholz kürzlich nochmal angekündigt. Also, wenn man das machen möchte, braucht man richtig viel Geld. Da habe ich natürlich ordnungspolitisch mit der FDP ein Problem, denn je mehr Subventionen ich für etwas raushaue, desto größer ist das Problem, wenn ich an die Subventionslogiken ran möchte, an das europäische Beihilfenrecht, wie es so schön heißt, dann dann werde ich mit der FDP, den Grünen und der SPD durchaus, ich sag mal, drei Pole einer Diskussion eigentlich haben. Ist alles da drin nicht gelöst, da steht nur, dass man das haben will. Das Wie ist da nicht weiter aufgelistet. Also insofern, da hat man sich an manchen Stellen aus logischen Gründen aber doch einen schlanken Fuß gemacht. Das gilt genauso für andere Themen, wo man wirklich sagen muss, da liegen traditionell Ressorts wie Innen- und Justiz überkreuzt, ja, bei allen Freiheits-Sicherheitsthemen. Bei anderen Themen, wo vielleicht, ich sag mal, auch die Abgrenzung nicht klar ist, wo vielleicht das Wirtschaftsministerium als Klimaministerium dann doch einen anderen Anspruch hat als das, ich nenne es gerne Ministerium für Datenverarbeitung, BMDV, Digitales und Verkehr. Wenn es um Mobilität und die Erfassung vielleicht auch von Daten geht, die eher, ich sag mal, beim Autoverkehr eine Rolle spielen, ob es Umweltdaten sind, Verbrauchsdaten und ähnliches, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Das BMDV sagt, Daten sind toll, das Klimaministerium sagt, ja, Daten sind ganz toll, wir wollen sie auch politisch bewerten hinterher. Also das sind alles solche Streitpunkte, die hat man einfach erstmal ausgeklammert, weil dann hätte diese Digitalstrategie wahrscheinlich noch 3 Jahre gedauert und dann wäre der Haken an der Digitalstrategie halt im Jahr 2025 vielleicht mal dran, aber noch keinem einzigen Projekt. Also insofern, ich kann es nachvollziehen, aber das ist einfach dieses Dilemma, in dem man dort gesteckt hat, was man auch von vielen der Beteiligten an diesem ganzen Prozess immer wieder gehört hat. Das ist einfach, die politische Strategie wäre zu groß gewesen. Stattdessen hat man jetzt eben diese Sammlung gemacht und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich mir das angeguckt habe, wie viel Politik steckt denn da drin? Und das ist an vielen Stellen, also nach meinem Eindruck, aber widersprich mir gerne,
wenn es dir anders geht. Du hältst sie für unpolitisch, die Digitalstrategie?
Ich halte sie für vergleichsweise unpolitisch.
Für eher technisch.
Ja, sie ist tatsächlich eher so eine Art, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Lasten- oder ein Pflichtenheft der Bundesregierung ist. Also eine Pflichtaufgabe, bei der halt abzuhaken ist, was man davon geschafft hat. Das ist alles trotzdem noch kompliziert genug, auch für eine Bundesregierung, aber trotzdem, der politische Gestaltungswille fehlt da drin eigentlich, aus meiner Perspektive. Aber vielleicht hast du es ganz anders gesehen.
Ich glaube, ich finde, das sind unterschiedliche Ansprüche, die wir daran haben. Ich glaube nicht, dass du, was tatsächlich fehlt, sind so ein paar Zwischenschritte, wie man zu diesen Zielen kommen möchte. De facto sind es dann auch einfach Projekte, die schon laufen. Das ist ja bei jedem Strategiepapier so. Du bist aber gleichzeitig zum Beispiel Stichwort Hackbacks. Also was darf ich tun, um aktive Gegenmaßnahmen, wird es jetzt genannt, da ist ja das Bundesministerium des Inneren sehr scharf drauf, sollen aber keine Hackbacks sein, also wenn es ein Hackerangriff gibt oder ein größerer Versuch, kritische Infrastrukturen anzugreifen, dass ich dann auf die Server eindringen kann und das entsprechend sogar ausschalten kann, womöglich. So, hat man nicht geklärt, gibt es auch komplett unterschiedliche, hat das Innenministerium schon immer eine andere Meinung gehabt und das kommt dann nicht mal unbedingt aus der SPD, wo es jetzt geführt wird, sondern es kommt ja aus dem Ministerium selber, hat natürlich eine andere Meinung dazu als zum Beispiel die FDP. Dann hast du natürlich noch so Geschichten wie auf europäischer Ebene, Chatkontrolle, wann darf ich Handys prophylaktisch beim Upload schon Materialien durchsuchen, wo man auch relativ weit vorgeprescht ist. Da ist, glaube ich, die Bundesregierung dann schon ein bisschen kritischer. Aber worauf
ist die Bundesregierung vor allem auch gespalten? Das ist genauso ein klassisches Thema, weil da gibt es gerade aktuell das Papier für die roten Linien, was von BMJ und also vom Justizministerium, FDP geführt und vom Digitalminister getragen wird, aber nicht gemeinsame Position mit dem Innenministerium bislang ist. Also genau typisch für genau solche Konflikte.
Ja, aber dafür macht man, also das ist ja der politische Prozess. Und du kannst solche Dinge ja tatsächlich, wenn die plötzlich aufkommen oder wieder aufkommen, kannst du die natürlich schwer in so einem Strategiepapier lösen. Also das ist ja klar, dass du bestimmte Dinge ausklammerst. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ich finde nicht, dass es unpolitisch ist. Es ist halt diese Form von, finde ich, klassisch deutscher Herangehensweise. Digitalisierung muss für den Bürger da sein, muss den Wohlstand sichern. Und da sind wir dann de facto noch in erstmal auf der politischen Weiche, um dann überhaupt die Dinge technisch umzusetzen. Also zum Beispiel bei Fragen wie Verwaltungsdigitalisierung, Online-Zugangsgesetz, Verwaltungsdienstleistungen, die eigentlich bis Ende des Jahres online zugänglich sein sollten, fast 600 Stück. Jetzt ist man
davon sind ja ganz viele auch online zugänglich, nur aber leider eben nicht für alle, sondern dann halt, ich sag mal, dann kannst du deinen Führerschein in einem Landkreis online beantragen. In einem anderen kannst du deine Eheschließung grundsätzlich online woanders beantragen. Das ist natürlich total skurril und absurd. Das ist aber halt ein Spiegelbild des deutschen Föderalismus und der kommunalen Strukturen dann auch. Ich kann das schon nachvollziehen, aber sozusagen da fehlt dann auch der politische Wille zu sagen, okay, wir können Digitalisierung so nicht machen. Das funktioniert nicht. Eine Ampel hätte sich jetzt natürlich hinstellen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, wir brauchen in dem Bereich schlicht und einfach eine Föderalismusreform, weil das funktioniert nicht, aber das fehlt, da steht nichts von drin. Das ist alles nur ein Angebot an die Länder und Kommunen, um zu sagen, ja, möglicherweise eines fernen Tages und dann wird wieder, ich sag mal, ein einfaches Beispiel dafür, so was ganz Praxisnahes. Ja, Volker Wissing hat in der Zeit, als er Verkehrsminister und damit irgendwie auch Digital- und Weinbauminister in Rheinland-Pfalz war, hat er eine Software auf den Weg gebracht. Wunderbare Geschichte. Wurde gerade erst per Pressemitteilung von der jetzigen Nachfolgerin in Rheinland-Pfalz nochmal groß beworben. Baustelleninfosys. Ja, da geht's darum, wenn eine Baustelle eingerichtet wird, weiß das das Amt vorher. Nur weiß es natürlich noch kein anderer. So, die Daten dazu werden in ein System eingegeben und das wird jetzt geteilt. So, Volker Wissing hat das in Rheinland-Pfalz eingeführt. Tolles Ding. Ja, jetzt hat Rheinland-Pfalz das und kann das allen seinen Kommunen zur Verfügung stellen. Das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also tatsächlich kommt diese Software aus Sachsen, ist auch dort erstmals zum Einsatz gekommen von einer kleinen Firma. Sachsen oder Thüringen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnte auch Thüringen sein, Entschuldigung. Also, will die Thüringer ja nicht hier unterschlagen an der Stelle. Aber das ist so eine Software, die ist bundesweit natürlich total logisch einzusetzen. Sie gehört dem Bund noch nicht, weil es eine Privatentwicklung ist. Das heißt, ich habe überall vielleicht auch eine andere Software. Dann ist die Frage, habe ich die Schnittstellen dazu? Da hat man auch wieder eine, ich sag mal, Landeslösung gebacken. Obwohl dieses Problem überhaupt nicht landesspezifisch ist. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, da fehlt mir dann ehrlich gesagt auch der Wille, diese Umsetzung ernsthaft anzugehen. Und das OZG, also das Online-Zugangsgesetz, ist wirklich das beste Beispiel für mich, wo man wirklich sagen kann, okay, das haben wir jetzt jahrelang probiert. Wir haben es auf die eine Variante probiert, mit freundlichen Angeboten an Länder und Kommunen. Wir haben es auf die andere Variante probiert, mit ein bisschen fordern und dann vielleicht auch noch eine Frist ins Gesetz schreiben, nämlich Ende 2022. Nur passiert halt nichts. Also am Ende dieser Frist gibt es keinerlei Sanktionsmöglichkeit. Das ist insgesamt ein Problem der Digitalstrategie. Es gibt für nichts Sanktionsmöglichkeiten da drin. Wenn etwas nicht umgesetzt ist, dann kann das höchstens dadurch sanktioniert werden, dass es eine Vorgabe aus Brüssel ursprünglich war, also auf europäischer Ebene, und es dann irgendwann mal einen blauen Brief von der Europäischen Kommission gibt. Aber tatsächlich, das fehlt mir da drin komplett. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, wie will ich sagen, von den vielen Varianten etwas zu sehr genervt. Und wenn Volker Wissing sagt, er möchte keine Visionen wie Flugtaxis, dann ist das ja nicht falsch. Die helfen einem natürlich akut nicht weiter. Aber dann keine Vision zu haben, wie man es umsetzt, finde ich dann doch auch ein bisschen schwach.
Ich würde mal sagen, es werden sich Ausreden finden, wenn es nicht klappt. Ne? Also man sieht es ja jetzt schon in Meseberg. Es sind einfach andere Themen gerade, Ukraine-Krieg, Klimapolitik, Zeitenwende etc. Ich will nochmal zurückkommen auf die Verwaltungsreform oder Föderalismusreform. Tatsächlich hat sich das ja die Ampel nicht zugetraut. Glaubst du, dass wir, ich sag gleich dazu, ich glaube es, wir stehen tatsächlich wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode, tatsächlich stehen wir dann vor der Frage, wie kommen wir jetzt denn weiter, weil wir haben vielleicht 40 Geschichten online von denen, also dass ich vielleicht Personalausweis kriege ich dann vielleicht überall online und vielleicht auch den Waffenschein und es funktioniert vielleicht ein bisschen automatisierter, aber wir werden dieses Dickicht nicht wirklich lichten können. Was natürlich auch daran liegt, muss man sagen, dass die Gremien, die das beschließen, also Stichwort IT-Planungsrat, natürlich sich immer einigen müssen und dann am Ende des Tages diese Einigungen ja auch eine gewisse Unverbindlichkeit haben, weil dann doch wieder jeder macht, was er will. Und dann hat Bayern halt seine Bayern-ID und dann gibt's die ID-Bund und am Ende des Tages guckt man irgendwie und kann trotzdem noch nicht online in die Verwaltung einchecken, geschweige denn irgendwie mit dem Smartphone. Also siehst du uns darauf zulaufen, dass wir tatsächlich mal irgendwann, Stichwort Föderalismusreform ist ja immer ein Thema, dass sich da mal jemand dran traut, dass das vielleicht dann auch mal festgeschrieben wird und man wirklich sagt, okay, wir probieren es jetzt einfach mal, lass uns Artikel 83 Grundgesetz irgendwie die Länder setzen die Sachen um, lass uns das mal vollziehen die Sachen, lass es uns mal wegschieben, lass uns mal wirklich gucken, wo bringt es uns nichts mehr. Aus den Kommunen gibt es ja die Forderung, Stichwort Dresdner Forderungen, wo die Kommunen sagen, hey, wir haben so viel zu tun, lass uns das so machen, ihr, du lieber Bund, du stellst die Software, du stellst die Server, du kümmerst dich da um alles und wir sind wieder für die Leute da. Ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Aber tatsächlich gibt's ja auch diesen Wunsch, hey, überfordert uns nicht mit irgendwie dauernd neuen Fachverfahren und dauernd irgendwelchen Sachen, die wir umsetzen müssen.
Also ich sag mal so, im Ergebnis ist immer noch die Frage, ob damit wirklich was gewonnen wäre. Aber jetzt rein politisch betrachtet erstmal. Ich glaube, die Ampel hätte dazu den Mut gehabt, wenn die vergangenen Landtagswahlen anders ausgegangen wären. Dazu muss man einfach wissen, dass die Stimmverteilung im Bundesrat momentan für die Ampel schlecht ist. Wären jetzt Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen beide in Richtung Rot-Grün oder Rot-Grün-Gelb oder was auch immer gegangen, dann wäre das einfacher geworden, weil man dann nur noch ein, zwei Wackelkandidaten hätte rüberziehen müssen. Ist aber nicht passiert. So, im Ergebnis ist es so, dass wir eigentlich in der Machtverteilung nicht großartig anders im Bundesrat dastehen als vorher. Das ist das erste Problem, was sie haben. Das zweite Problem ist, natürlich, es ist erstmal dadurch, dass der Bund etwas macht, nicht garantiert, dass es besser gemacht wird. Das muss man der Fairness halber einfach auch eingestehen. Aber tatsächlich, dieser klassische politische Drang ist natürlich durch diese Kompetenzverteilung über die verschiedensten Ebenen extrem hoch, dass ich etwas eröffnen kann. Also wenn ich ein zuständiger Landesminister bin, kann ich etwas eröffnen. Also mache ich auch etwas, was ich eröffnen kann. Und wenn das nur das Rechenzentrum für die Müller-Meyer-Schulze Datenverarbeitungs GmbH im Auftrag des Landes schlag mich tot ist. Also das sind einfach solche klassischen Fails. Natürlich ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, an vielen Stellen Lösungen für alle 16 Bundesländer jeweils einmal zu bauen oder vielleicht tun sich sogar mal drei zusammen und dann sind es nur noch 13 unterschiedliche Varianten. Es gibt wenig, gerade im Bereich der Digitalisierung gibt es wenig so spezifische Sachen, dass man sie wirklich auf jede Ebene nach Subsidiaritätsprinzip entsprechend runterbrechen müsste. Sehr viele der Prozesse sind ja eigentlich erstmal mindestens landesgesetzlich normiert. Und wenn es dann leichte Abweichungen im Prozess gibt, dann kann man erstmal drüber nachdenken, ob entweder vielleicht auch das Gesetz anzupassen wäre, weil es vielleicht dann doch auch nicht so relevant ist. Oder aber alternativ, dass man auch sagt, okay, dann machen wir hier noch eine Softwareanpassung speziell für diesen Fall. Aber dass man das Grundgerüst erstmal bundesweit einheitlich baut, wäre in den allermeisten Fällen schon extrem hilfreich. Und wenn wir über Planungsvereinfachung, über Beschleunigung reden, dann sind all das natürlich genau solche Punkte. Denn am Ende ist es so, dass irgendwo in einer Kommune jemand sitzt und sagt, okay, ich habe hier einen Bauantrag, ich habe dies und jenes so und damit dann umgehen muss. Je mehr dem digital vorliegt, desto einfacher ist es, das zu prüfen. Das ist auch eine Arbeitserleichterung für diejenigen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht auch durchaus Personalprobleme in den Kommunalverwaltungen, in den Landesverwaltungen und Ähnliches sehen würden. Also da muss man schon, glaube ich, mit der ganz großen Keule auch mal irgendwann ran. Meine Zuversicht, dass das in dieser Legislaturperiode passiert, ist ziemlich genau bei null. Aber du hast dir ja einige von diesen Sachen auch ein bisschen genauer angeguckt. Ich meine, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich dieser Schritt nach vorne, den diese Bundesregierung wagt, auf den ich immer gewartet habe?
Ich glaube schon, dass es in der Summe sind es viele kleine Schritte nach vorne. Aber ich finde, das bringt einen ja trotzdem zum Ziel. Ich finde, bei Sachen wie Onlinezugangsgesetz, also Stichwort Verwaltungsdigitalisierung, auch im Stichwort beim Stichwort Datennutzung, also öffentliches zur Verfügung stellen von staatlichen Daten, der Versuch auch die Öffnung von Daten zu incentivieren, das sind so Kernprojekte, die du tatsächlich brauchst. Gleichzeitig, ja, ich meine, das ist natürlich, ich finde, das ist, man merkt bei jedem Ministerium die unterschiedliche Priorisierung. Ne? Also ich finde, beim Arbeitsministerium hast du diese klassischen Geschichten Zukunft der Arbeit, Mitspracherecht etc., so ein bisschen Weiterbildung hast du drin. Ist jetzt auch so semi-digital, aber wir sind tatsächlich dann bei den, ja, tatsächlich in der Pflicht sind tatsächlich Ministerien wie Wirtschaft, Ministerien wie Digital, Ministerien wie BMI in diesem ganzen Kontext, Digitalisierung der Verwaltung, Vereinheitlichung der Systeme, Standardisierung, tatsächlich ein Institut zu schaffen, das für die Standardisierung sorgt, ist meines Erachtens auch sinnvoll, aber ja, es ist ja auch immer eine Frage, wie lange diese Prozesse dauern. Und ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. Wir haben ja nicht nur diese Komplexität Bund, Länder, Kommunen, sondern wir haben sie eben auch auf europäischer Ebene. Und da ist ja auch die Frage, wie groß ist der Gestaltungsspielraum überhaupt noch? Wenn wir jetzt gucken, Digital Markets Act, das ist das
Wettbewerbsrecht, könnte man sagen,
Kartellrecht. Wettbewerbsrecht, um de facto digitale Plattformen denen bestimmte Regeln zu geben, weil die eben eine sehr große Macht haben. Amazon, der Marketplace, also wenn ich zum Beispiel einen Marktplatz habe, auf dem ganz viele Kunden sind, aber auch ganz viele Verkäufer und ich kann die Regeln machen, wo muss ich da eingreifen und was kann ich denen vorschreiben? Wir haben den Digital Services Act, illegale Inhalte, was müssen Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter damit machen?
Auch ein wunderbares Beispiel für deutschen Föderalismus dann, aber darüber reden wir vielleicht nochmal zu einer anderen Gelegenheit.
Ja, das wird ganz spannend, aber unterm Strich ist es natürlich dann da, lustigerweise waren bei diesen beiden Themen, war ja Deutschland relativ weit vorne dran. Ne? Wir hatten das Kartellrecht 2.0 oder Wettbewerbsrecht 2.0. Was, 4.0?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall ging es die ganze Zeit um das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Genau, und da hatten wir ja schon sowas. Jetzt haben wir eine Form von Zentralisierung wieder Brüssel. Ist so eine Frage, was macht dann das Kartellamt? Darf das nur zuarbeiten? Wir haben Digital Services Act, so ein bisschen abgeleitet vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das dadurch aber eigentlich wieder überflüssig wird. Also
da gibt es richtig viele Fragen, die auch gar nicht beantwortet sind. Und auch mit dieser Digitalstrategie, vielleicht ist das auch der Grund meiner Perspektive. Ich habe mich sehr viel in den vergangenen Monaten und Jahren mit Europa beschäftigt und auch mit der Frage von Digitalgesetzgebung in Europa. Und die ist auf der einen Seite extrem kompliziert, weil sie natürlich 27 Mitgliedstaaten plus das Europaparlament plus die Kommission zusammenbringen muss im Ergebnis. Aber die hat einen Horizont und die sehr, sehr, wie will ich sagen, weitreichend. Also das ist tatsächlich teilweise geostrategische Politik, die dort gemacht wird. Es ist der sehr gezielte Versuch, Missstände auf möglichst abstrakter Ebene zu beseitigen. Und dann hat man natürlich so ein bisschen, ich sag mal, eine gewisse Fallhöhe gegenüber der deutschen Digitalstrategie. Denn wenn auf der einen Seite eben die Frage ist, okay, können wir europäische Standards im Sinne von Werte, können wir das in irgendeiner Form über Regeln als Standard für die ganze Welt etablieren? Dann ist das einfach eine etwas andere Flughöhe als, der Anspruch, wir wollen ein bisschen mehr Daten in der Landwirtschaft nutzen. Also das ist so, da ist für mich so ein großer Gap dazwischen. Und wenn man sich anguckt, was momentan zum Beispiel auf europäischer Ebene diskutiert wird, und wir sollten nie vergessen, da ist die Bundesregierung einer der wichtigsten Player dabei, ja, dann ist das schon krass. Ich meine, da geht es momentan um die Frage, wie wir KI regulieren in Zukunft. Die KI-Verordnung, großes Thema. Da geht es um die Frage, das ist natürlich so ein bisschen in der digitalen Strategie angetickt, den Data Act, also unter welchen Voraussetzungen Unternehmen und andere ihre Daten mit Dritten teilen müssen, möglicherweise. Total spannend und da erhoffen sich Ökonomen eine ganze Menge von. Ob so funktioniert, mal dahingestellt. Auch auf europäischer Ebene gibt es manchmal Luftnummern in Form von Gesetzen. DSA, DMA hattest du schon angesprochen. Da gibt es noch einen ganzen Stapel mehr Dinge, wo es wirklich um, ich sag mal, große Fragen geht. Und dann wirkt das schon ein bisschen Pillepalle auf gut Deutsch. Also das ist schon ein bisschen skurril, denn diese Fragen sind in dieser Digitalstrategie fast überhaupt nicht ausbuchstabiert. Und da geht es häufig um die deutsche Position. Ich weiß nicht, wie gut du das aus der Praxis kennst, aber es gibt dieses berühmte German Vote in Brüssel. Das German Vote besagt, dass Deutschland nicht abstimmungsfähig ist im Rat. Also wenn die Mitgliedstaaten zusammensitzen und beschließen müssen, wie wollen wir uns verhalten zu einem Vorschlag, der aus der EU-Kommission kam, dann gibt es das German Vote, das heißt, ich enthalte mich. Klingt erstmal nicht so schrecklich schlimm, wenn Deutschland sich mal enthält, hat nur einen Nebeneffekt. Nämlich, in Brüssel gibt es gleichzeitig bei vielen kleinen Mitgliedstaaten eben gar nicht diese großen Ministerien und sowas, die sich mit den Sachen beschäftigen können. Die kriegen dann von zu Hause die Anweisung im Rat, sich so zu verhalten wie Deutschland. Mhm. Und dann sagt Deutschland, wir wissen es noch nicht, weil wir uns noch nicht geeinigt haben in der Bundesregierung. Und dann sagen reihenweise kleine Mitgliedstaaten, ja, dann wissen wir es auch nicht. Das ist natürlich, damit lähmt man auch Europa und damit lähmt man die europäische Digitalpolitik indirekt mit. Und dann ist es natürlich wieder besonders ärgerlich, wenn gerade so viele große Fragen, ich meine, auch in Europa wird in absehbarer Zeit neu gewählt, wenn man diese großen Fragen alle gar nicht versucht zu beantworten. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da hat man sich einen schlanken Fuß gemacht. Erst im Koalitionsvertrag hat man vieles nicht geklärt, weil man natürlich auch nicht so richtig nach Europa guckt. Aber ich habe einfach das Gefühl, das ist vergessen worden an vielen Stellen oder absichtlich rausgelassen worden, weil man sonst halt mit dieser Digitalstrategie nie fertig geworden wäre. Da irgendwie mit umzugehen. Andererseits, bei vielen Sachen hast du ja eine direkte Rückwirkung. Also, ich meine, wir hatten schon drüber gesprochen, diese Geschichte EID, ja, also die elektronische Identität. Da gibt es auf Europa, auf europäischer Ebene.
Vielleicht gerade, erklärst du kurz, was es ist.
Genau, also eine elektronische Identität ist quasi eine digitale Abbildung meiner, ja, wie will ich sagen, eigentlich am Ende meiner Geburtsurkunde. Also es gibt mich und ich bin der und der und das hat der Staat jetzt verbürgt. Das ist erstmal die grundsätzliche Idee einer EID, einer staatlichen EID. Da gibt es auf europäischer Ebene gerade große Diskussionen darum, wie man das gegenseitig anerkennen kann, weil das in Polen anders funktioniert als in Deutschland, anders als in Spanien, anders als in Schweden. So, diese ganze Logik dahinter haben wir in Deutschland ja nie so richtig ausgelebt. In andere Länder sind ja sehr viel weiter. Da haben wir aber eigentlich die Technik für. Man nennt das elektronischer Personalausweis, neuer Personalausweis, hieß das früher mal, kam unter Thomas de Maizière, wenn ich mich richtig erinnere. Große Geschichte damals, ist nie zum Fliegen gekommen. So. Die Technik ist da, wir nutzen sie aber nicht. Es gibt Teile von Technik, die total hilfreich wären, um das jetzt auch wirklich ausnutzen zu können, auf die dann aber teilweise die Hersteller große, ja, wie will ich sagen, wie nennt man das, Copyrights haben, respektive Zugriffsrechte und alleine definieren dürfen, was da drauf kann, auf deren Sicherheitssysteme. Und da beispielsweise könnte der DMA wirklich eine sehr gute Lösung für sein. Der gilt ab 2024 und dann muss wahrscheinlich auch Apple das sogenannte Secure Element öffnen. So, ob das dann direkt so kommt, dahingestellt, aber da muss man sich momentan als Bundesregierung eigentlich entscheiden, gehe ich den Weg und sage, darauf warten wir jetzt und dann müssen wir halt nochmal anderthalb Jahre ohne EID auskommen oder machen nur Vorschritte dahin. Oder aber man sagt, okay, ist uns zu unsicher, kommt irgendwann mal, wir machen jetzt was Eigenes. Also das ist so ein bisschen das Ding, wo das einfach total miteinander verwoben ist und wo ich wirklich sagen muss, da habe ich jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also die EID soll kommen, es gibt Leute, die behaupten, sie käme schon im nächsten Jahr und damit würde ich dann sagen, dann wäre die Lösung wahrscheinlich sogar raus. Also bis 2023 Ende ist ein bisschen sportlich, finde ich, aber vielleicht kann man mich da auch positiv überraschen. Ich lasse mich ja am allerliebsten in der Digitalpolitik positiv überraschen. Mit der Digitalstrategie ist es jetzt bislang noch nicht ganz gelungen.
Was an der digitalen Identität oder an den digitalen Identitäten so frustrierend ist, ist ja nicht nur, dass es den E-Perso schon so lange gibt, sondern wenn wir gucken in andere Länder, Großbritannien, die haben ja gar keine Ausweispflicht und die diskutieren gerade darüber, sowas zu schaffen, aber gleich digital. Mhm. Und es kann durchaus passieren, dass die uns überholen.
Weil ohne uns sind, einzuholen, ja,
ganz genau, klassisch. Und in diesen Leapfrog, also quasi irgendwie ein Frosch drüber springen. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Und natürlich, wenn man dann ins Internationale guckt, gibt es natürlich dann Beispiele, Dänemark, wo du sehr viel mit App machen kannst, oder Südkorea, wo du ja tatsächlich wirklich mehr oder weniger dein eigenes, sag ich mal, deine eigene Schnittstelle zum Start auf deinem Smartphone hast. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine andere Vorstellung irgendwie, ich weiß nicht, ob alle begeistert wären, wenn der Staat uns per Push-Nachricht an unsere Steuererklärung erinnern würde oder sagen, wir müssen noch Dokumente nachreichen.
Ich glaube, wenn du es 4 Wochen vorher ankündigst, dann sind die meisten Menschen sogar dankbar, dass sie es nicht vergessen.
Ja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wir haben da schon noch ein bisschen, glaube ich, einen anderen Ansatz, aber wir machen natürlich dann wieder alles kleinteilig. Ne? Wir haben dann die für Katastrophenfälle, die Warn-App Nina und so haben wir dann halt viele kleine Projekte. Ja, die aus der Genese der Dinge natürlich dann auch irgendwie so logisch sind. Und tatsächlich ist das was, wo ich auch sagen will, okay, da fehlt am Ende des Tages die Idee, wo man da mal hin möchte. Und da sind wir ja nur bei dem klassischen Verhältnis Mensch, Bürger, Bürgerin zum Staat.
Aber vielleicht haben wir da tatsächlich auch nochmal so einen Punkt, einfach nochmal drauf zu schauen, was denn eigentlich überhaupt auch an Wissen da ist. Denn das ist so eins der großen Defizite, was wir, glaube ich, momentan häufiger sehen. Das ist nämlich schlicht und einfach, dass viele der Akteure, die jetzt momentan in dieser Bundesregierung sind, keinen wirklichen Bezug haben zum Thema Digitalpolitik. Mhm. Das merkt man allen an. Also Volker Wissing ist interessiert, Olaf Scholz ist grundsätzlich interessiert. Nancy Faeser ist jetzt auch nicht in dem Thema zu Hause als drei wichtige Figuren da drin. Und Christian Lindner hat sich jetzt in Meseberg erstmal in die Nesseln gesetzt, indem er eine Behauptung aufgestellt hat, die offenbar durch nichts gedeckt ist, nämlich, dass die Bundesregierung nicht in der Lage wäre, mehr als 100.000 Überweisungen pro Tag auszulösen. Was für jeden, der schon mal sich Gedanken gemacht hat, wie eigentlich der Sold bei Soldaten zum Beispiel verschickt wird, wie zum Beispiel Kindergeld ausgezahlt wird, was mehrere Millionen Beträge jeden Monat sind, natürlich ziemlich absurd ist. Also die Zahl stimmt einfach nicht, die er in den Raum gestellt hat. Aber er hat sie demonstrativ hingestellt, um zu zeigen, wir haben was zu tun. Und das sind solche Sachen, wo man dann merkt, das ist so, man fremdelt mit den Themen. Ja, ich meine, Christian Lindner ist etwa so alt wie ich. Ja, der könnte in diesen Themen sehr tief drin sein, er hat sich für andere Themen entschieden, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber dann wird so ein Strohmann aufgebaut an der Stelle und dieses Problem lösen wir jetzt, ein Problem, was in der Form gar nicht da ist. Also fand ich sehr, sehr bezeichnend irgendwie auch, dass dann auch die Leute, die daneben standen, unter anderem sein Amtsvorgänger, ein gewisser Olaf Scholz, ihm dann auch nicht direkt widersprochen haben, weil sie es wahrscheinlich auch gar nicht konnten und ihn nicht korrigieren konnten. Da sehen wir einfach, dieses Thema hat in dieser Bundesregierung auch nicht den Stellenwert. Ja, es gibt ja auch wirklich viele sehr, sehr große, ganz wichtige Themen. Aber wie viel da eigentlich auch von digital ist, das haben sehr, sehr wenige davon gefühlt, zumindest für meine Wahrnehmung, so richtig auf dem Schirm. Ob das jetzt um Geopolitik geht, ob das jetzt um tatsächlich, ich sag mal, Demografiepolitik geht. Mhm. Da fehlt mir eigentlich so ein bisschen die Fantasie, wie jetzt dieses Kabinett sich da nochmal wirklich nach vorne bewegt. Aber andererseits, vielleicht auch etwas versöhnlicher. Mir haben auch ein paar Leute, mit denen ich in den vergangenen Wochen gesprochen habe, gesagt, naja, wenn ich ein gutes Projekt habe, dann tue ich das natürlich nicht in die Digitalstrategie. Also vielleicht erleben wir ja auch noch die ein oder andere ganz nette Überraschung, dass der ein oder andere Minister einfach sehr, sehr hoch gepokert hat und gesagt hat, ich warte jetzt noch darauf, bis es dieses, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber im Prinzip auch ganz wichtige Digitalbudget gibt, also ein extra Budget, aus dem tolle Digitalprojekte dann noch bezahlt werden sollen. Vielleicht
hat man sich noch nicht drauf geeinigt.
Gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, die das dann bis irgendwann mal entwickeln wird, dieses Digitalbudget? Und dann wird man noch schauen, ob es das überhaupt braucht.
Ja, eben. Da wollte ich noch mal, Moment. Das ist, finde ich, immer so auch eine typisch deutsche Diskussion, dass wir immer glauben, dass man, wenn man besonders viel Geld reinkippt, dass besonders viel rauskommt. Und wir sehen es im Bereich Schuldigitalisierung, wir sehen es im Bereich Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur Bund alleine, wir sehen es im Bereich Online-Zugangsgesetz, digitale Verwaltung. Du kannst einen Sack Geld oben reinschütten und am Ende kommen jetzt wie im Bereich Schuldigitalisierung ein paar Tablets raus, die im wackeligen WLAN sind, dass die niemand einrichten kann, weil es keine Systemadministratoren gibt. Also ich finde diese Diskussion über das Digitalbudget total überzeichnet. Klar, es steht im Koalitionsvertrag, aber Geld ist nur das Thema, würde ich umgekehrt sagen. Es ist nur das Thema, wenn wir tatsächlich jetzt nächstes Jahr, Stichwort Schuldenbremse, wenn dann alle sparen müssen, haben diese Hebelprojekte, haben diese Leuchtturmprojekte, haben die dann einen gewissen Schutz bei der Finanzierung. Das wäre mir wichtiger als irgendwie, ich tue da nochmal das mit Geld incentivieren, weil tatsächlich ist es nicht das Geld.
Da spricht aus dir natürlich der Fan eines, wie will ich sagen, finanziell nicht mehr ganz so gut aufgestellten Fußballvereines, was ich dann zufälligerweise weiß. Also an der Stelle ist es schon so. Also klar, Geld allein schießt keine Tore, aber kein Geld schießt schon mal gar keine Tore im Profifußball. Und das ist tatsächlich bei der Digitalisierung nicht anders. Wenn ich kein Budget für etwas habe, gerade in der Verwaltung, also wenn von vornherein die Budgets zu schmal sind, wenn die Budgets einfach gar nicht da sind, dann brauche ich mir auch keine Gedanken, um die Umsetzung zu machen. Natürlich, so in der Privatwirtschaft könnte das so funktionieren, dass ich dann sage, und übermorgen nehmen wir einfach das Geld für X, zwacken da ein bisschen was ab, dann machen wir Digitalprojekt Y und dann machen wir das mal eben schnell. Das ist die Privatwirtschaft. Aber das geht nach den guten haushalterischen Prinzipien des Bundestages natürlich von vorne bis hinten nicht. Da kann ich nicht beliebig Gelder umwidmen. Und wenn ich sage, ich brauche nochmal 20 Millionen für das eine, kann ich sie nicht mal eben schnell aus dem anderen Etat rüberziehen. Also in vielen Fällen. Manchmal kann ich Restsummen umwidmen und neue Projekte aufsetzen. Aber da nichts vorzusehen, ist aus meiner Sicht eigentlich auch wieder schwierig. Vor allem, wenn man sagt, da gibt es vielleicht noch Projekte, die kommen, dann müsste man das eigentlich auch entsprechend budgetär hinterlegen, dass wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass der Mittelabfluss das eigentliche Problem ist, gerade beim Breitbandausbau, wo jetzt im nächsten Jahr, schöne Meldung von kürzlich, der Etat enorm aufgestockt wird. Warum wird er enorm aufgestockt? Weil das Geld aus dem Vorjahr, Vorvorjahr noch nicht verbraucht wurde und dadurch in diesem Jahr einfach noch so viel übrig war, sodass man eigentlich dieses Jahr gar nicht so viel brauchte zusätzlich. Also wenn man solche Sachen sich anschaut, dann denkt man sich natürlich auch, ja, das ist dann auch schon wieder sehr deutsch. Andererseits muss ich auch sagen, wenn ich mir das angucke, es ist jetzt ja auch nicht so, dass in allen anderen Ländern alles eitel Sonnenschein wäre. Alle haben auf die ein oder andere Art ihre Probleme mit Digitalisierung. Nur Deutschland hat schon sehr, sehr viele, sehr spezifische, die auch nicht zwingend sein müssten.
UN-Digitalisierungsindex der öffentlichen Verwaltung, ich glaube Platz 24. Europaweit Platz 13 bei Digitalindex insgesamt. Ja, da ist noch Luft nach oben. Ich bedanke mich, Falk. Es war mir ein Vergnügen.
Schön, mal wieder dabei zu sein, Johannes.
Ja, und es gibt bestimmt noch häufiger was. Auch wenn die Strategie jetzt noch nicht die Großprojekte erahnen lässt, die da kommen mögen.
Wir lassen uns überraschen.
Genau, und da sprechen wir hoffentlich bald mal wieder. Das war Folge 276 des Deutschlandfunk Politik Podcasts. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Hinweis. Unser Hörertreffen am 14. September. Vielen Dank für die Anmeldungen und die ganz vielen spannenden Mails. Wir reden auch in unserer Teamschalte immer drüber. Alle Tickets sind leider vergeben. Wer noch auf die Warteliste möchte, kann uns gerne Feedback schreiben, was wir gut machen und besonders, was wir noch besser machen können. politikpodcast@deutschlandfunk.de. Aber vor allem, wer ein Ticket hat und merkt in der nächsten Zeit, dass er doch nicht kommen kann, bitte Bescheid geben und absagen, denn es gibt eben eine Warteliste. Andere Interessierte würden gerne nachrücken.
Und das ist natürlich ein voll digitaler Prozess. Vielen Dank.
Vielen Dank.